Deutschlandradio Kultur. Breitband.
Müssen wir uns damit abfinden oder gibt es Strategien gegen den Kontrollverlust oder vielleicht sogar eine neue Art der Gegenkontrolle?
Tja, genau darüber wollen wir heute reden bei Breitband. Auch unser Kleiderschrank gerät übrigens zunehmend außer Kontrolle, denn Textilien und vernetzte Elektronik werden eins. Wir sprechen über Wearable Electronics und Fashion Tech. Und wir nehmen an einem wirklich sehr künstlerischen Experiment teil, das das abstrakte Thema Überwachung greifbar und vor allem aber direkt erfahrbar machen will.
In der Netzmusik beschäftigen wir uns diesmal mit Familienanalysen, Datenhandschuhen und depressivem Quirk-Pop. Und Sie fragen sich vielleicht, was das alles mit Musik zu tun hat. Keine Sorge, darüber werden wir Sie im Laufe der Sendung aufklären.
Los geht's aber erstmal mit glamourös wirkender Do-it-yourself-Pop-Musik, die irgendwie an die 80er Jahre erinnert. So könnte man den Sound von Attempt beschreiben. Dahinter steckt der Amerikaner Trevor Tremaine. Er selbst beschreibt seine Musik aber lieber als elektronischen Neo-Soul-Pop. Wir hören sein neuestes Stück Hawaiian Ice.
Topic.
Privatsphäre, Datenschutz, Urheberrecht oder auch Staatsgeheimnisse, all das sind offenbar Phänomene einer vergangenen Zeit. In der allseits vernetzten Welt, so scheint es zumindest, können wir nichts mehr wirklich geheim halten. Und der Umfang an Daten, der wächst. Alle 2 Jahre verdoppelt sich das weltweite Datenvolumen im Internet.
Big Data ist die Bezeichnung für diese Entwicklung, die inzwischen auch zu einem Top-Thema der Sachliteratur geworden ist. Und die meisten Autoren machen sich Sorgen darüber, dass das massenhafte Sammeln und Verknüpfen von Daten zur Überwachung und zur Aushöhlung von Bürgerrechten führt.
Und damit zum totalen Kontrollverlust. Der Blogger Michael Seemann, der sieht das allerdings ein bisschen anders. Gleich erklärt er uns einige seiner Thesen aus seinem neuen Buch Das neue Spiel. Vorher fasst Julian Cooper aber die wichtigsten Punkte zusammen.
Mit ihm ist das Thema in den Fokus gerückt.
Edward Snowden, 29 Jahre alt, Computertechniker, ein ganz kleines Rad im Getriebe der Dienste.
Geheimdienste können offenbar noch tiefer in die Privatsphäre eindringen als bisher bekannt. Die meisten Verschlüsselungssysteme stellten für die amerikanische NSA oder den britischen GCHQ keine Hürde dar.
Der ehemalige US-Geheimdienstmitarbeiter Snowden sorgte im vergangenen Jahr weltweit für großen Wirbel. Er hat enthüllt, in welchem Ausmaß der amerikanische Geheimdienst NSA die elektronische Kommunikation überwacht, erfasst und speichert. Doch dies ist nur ein Fall unter vielen. Der Missbrauch von Daten ist heute Normalität geworden.
Dutzende Nacktfotos berühmter junger Frauen wurden unter dem despektierlichen Titel The Fappening ins Internet.
Medienberichte sprechen von 1,2 Milliarden betroffenen Datenpärchen aus Nutzernamen.
Facebook benutzt seine User als Laborratten. Dieser Vorwurf steht zumindest im Raum, seit die Ergebnisse eines wissenschaftlichen Psycho-Experiments veröffentlicht
wurden. Und man dort alles verlustfrei kopieren und kostenlos runterladen kann, scheint diese Methode zum Problem geworden zu sein.
Ob Fotos, Passwörter oder das Urheberrecht, diese Fälle zeigen, dass wir die Kontrolle über die eigenen Daten längst verloren haben. Privatsphäre war gestern. Aber auch Institutionen und Behörden sind vom Kontrollverlust betroffen.
Doch nun sind eigentlich geheime US-Militärmeldungen auf der Internetseite WikiLeaks frei abrufbar. Es dürfte das erste Mal sein, dass so viele brisante Dokumente über einen laufenden
Konflikt. Doch jetzt ist der Internetplattform WikiLeaks ein Coup geglückt. Sie veröffentlichte mehr als 90.000 bisher geheime Dokumente über den Afghanistan-Krieg.
Für den Blogger und Autor Michael Seemann ist der Kontrollverlust Zeichen eines gesellschaftlichen Umbruchs. Seine These: Weil wir zunehmend digital kommunizieren, lässt sich nicht mehr kontrollieren, was mit den Informationen geschieht, die wir in Umlauf bringen. Das heißt aber nicht nur, dass wir offenbar jederzeit ausspioniert oder bloßgestellt werden können. Hinzu kommt, dass man Daten durch die Netzwerkstruktur des Internets und mithilfe moderner Datenbanken immer wieder neu miteinander verknüpfen kann. Deshalb ist es für den User unmöglich, vorherzusagen, was aus den Informationen wird, die er mal eingegeben hat, und welches Bild am Ende entsteht. Doch welche Folgen hat dieser Kontrollverlust auf lange Sicht für unser Zusammenleben?
Über genau diese Frage hast du, Vera, mit dem Medienunternehmer Christoph Kappes und dem Blogger Michael Seemann gesprochen. Das neue Spiel heißt Seemanns neues Buch. Das ist übrigens heute erschienen. Und darin beschäftigt er sich damit, welche Strategien man dem Kontrollverlust entgegensetzen kann.
Ja, er hat sein Buch übrigens per Crowdfunding finanziert und immerhin über 20.000 Euro hat er dafür eingesammelt. Also offenbar ist es auch ein Buch, das zumindest von einigen mit Spannung erwartet wird. Ich habe Christoph Kappes und Michael Seemann auf der Frankfurter Buchmesse zu einem Streitgespräch getroffen. Und zuerst habe ich Michael Seemann gefragt, wie genau die beschleunigte Verdatung der Welt einen Kontrollverlust herbeiführt.
Ja, es sind ja viele Kontrollverluste. Also ein Kontrollverlust tritt ja immer dann auf, wenn eine bestimmte Erwartung, die wir an die Kontrolle von Daten haben, nicht eintritt. Ein Beispiel ist, wir wissen, dass unser Telefon ein Mikrofon hat, mit dem man Audio aufzeichnen könnte. Jetzt haben Wissenschaftler herausgefunden, dass ein anderer Sensor, der Gyroskop, das ist eigentlich für den Anlagesensor im Telefon, im iPhone zum Beispiel, dass der empfindlich genug ist, um die kleinen Schwingungen, die durch die Unterhaltung beispielsweise passieren, auch als Mikrofon zu nutzen. Das ist zum Beispiel also einer der Dinge, mit denen man einfach nicht rechnet, und das heißt also, die Verdatung der Welt ist immer wieder für Überraschungen gut. Aber das ist eben nur einer der Beispiele. Ein anderer Treiber, also ich nenne dies auch die Treiber, ist natürlich, dass das Internet insgesamt eine recht unkontrollierbare Kopiermaschine verschiedener vernetzter Rechner sind, die dezentral miteinander Daten austauschen und dabei auch immer wieder weiter kopieren und natürlich in ihrer Kapazität immer größer werden. Also dass zum Beispiel Chelsea Manning damals mit den Dokumenten über die US-Regierung einfach mit auf einer DVD herausspazieren konnte. Das hatte damals auch noch keiner wirklich so im Bewusstsein, dass so etwas einfach geht. Ein dritter Treiber, und das ist, glaube ich, finde ich noch ein bisschen der entscheidendste, ist, dass selbst wenn wir wissen, welche Daten da sind, welche Daten angefallen sind und welche Daten unterwegs sind in diesem Internet, wir immer noch nicht mehr wissen, welche Informationen man aus diesen Daten herausziehen kann. Das ist natürlich eine Entwicklung, die nicht nur solche, sag ich mal, regionalen Phänomene wie die Privatsphäre Einzelner oder auch die Urheberrechte angeht, sondern es ist natürlich auch ein Paradigmenwechsel, der in allen Strukturen stattfindet, die auf Kommunikation angewiesen sind.
Christoph Kappes, ist es in Wirklichkeit nicht ein Kontrollverlust, sondern ein Verschieben der Kontrolle an andere Stellen?
Also ich habe Schwierigkeiten mit den Begrifflichkeiten offen gestanden. Also Kontrollverlust muss man ja einordnen. Und die Frage ist, wer verliert hier Kontrolle und was hat sich im Verhältnis zur Vergangenheit verändert? Und aus meiner Sicht ist an vielem, was Herr Seemann sagt und schreibt, was dran. Ich würde es auch unbedingt empfehlen, das Buch zu lesen. Es ist auch sehr inspirierend. Ich habe nur manchmal Schwierigkeiten mit der Einordnung, weil das, was Michael Seemann als Kontrollverlust beschreibt, ist in der Geschichte eigentlich ein ständiger Prozess, wenn Technik von Menschen geschaffen wird. Ob das nun militärische Werkzeuge sind, die ja nun bekanntlich verheerende Auswirkungen haben, bis zur zivilen Nutzung der Atomkraft oder auch im genetisch-biologischen Bereich haben wir es immer damit zu tun, dass wir neue Möglichkeiten schaffen und uns dann wundern mitunter über das, was dann damit passiert und was wir damit machen. Ich glaube, dass das eigentlich ein Dauerzustand ist, wenn ich in die Geschichte gucke. Und wir müssten vielleicht darüber reden, was jetzt das Besondere ist.
Also das ist genau der Kernpunkt. Denn einerseits verlieren wir zwar die Kontrolle über Informationsströme, wie wir es sich gewohnt waren. Andererseits gewinnen wir natürlich eine ganze Menge an Kontrolle auf anderer Ebene wieder. Beispielsweise können wir eben schneller miteinander kommunizieren, wir können schneller Wissen austauschen, wir können uns schneller organisieren, wir können uns schneller vernetzen. Das sind alles Prozesse, die durch ein erhöhtes Maß an Kontrolle durch die Technologie geschaffen wurden. Aber es hat natürlich auch sowas wie die NSA geschaffen, die eine erhöhte Kontrolle über Gesellschaft, vielleicht über die ganze Welt, mit dieser Technologie auch erlangt.
Also es gibt sicherlich schon Veränderungen. Die Frage ist wieder nur, von welcher Perspektive aus man das betrachtet. Also aus meiner Perspektive, ich bin kein Soziologe, aber auf mich wirkt es so, als wenn das eher Verdichtungseffekte sind, wo Menschen stärker zusammenrücken. Also schon McLuhan hat ja schon das globale Dorf erfunden, das ist ja auch ständig kolportiert worden. Und durch die Urbanisierung gab es Verdichtungseffekte, was dann wiederum auch zu der Erfindung von Privatheit geführt hat. Also das ist immer ein Wechsel von etwas, was man kann und tut, und dann einer Gegenbewegung. Und was wir jetzt eben feststellen, dass Menschen über die digitalen Möglichkeiten dichter kommunizieren können, intensiver, häufiger kommunizieren können. Und das wiederum führt dazu, dass aus meiner Sicht, und da gebe ich Michael Seemann recht, die Vorstellung von Kontrolle über Informationen oder über Daten endgültig zusammenbricht wie ein Baiser, wenn man den Ofen aufmacht. Das war was anderes als Information, Daten, Wissen, ich behandle die jetzt mal als einen Topf, obwohl es verschiedene Sachen sind, auf einem körperlichen Träger waren, wie dem Buch. Da konnte ich das Buch ins Regal, in den Tresor stellen und dann war es quasi weg und ich konnte es den Zugang körperlich verschließen. Und das geht in der digitalen Welt nicht mehr, wie dann auch eben WikiLeaks und Co. zeigen.
Aber gleichzeitig werden wir doch mehr kontrolliert als je zuvor.
Naja, was heißt denn kontrolliert? Dann gebe ich mal die Frage zurück. Meinen Sie jetzt, dass jemand über Sie körperliche Herrschaft ausübt? Glauben Sie, dass Sie informatorisch fremdbestimmt werden? Glauben Sie, dass jemand Sie beobachtet? Passen Sie Ihr Verhalten an, weil Sie glauben, dass Sie jemanden beobachtet? Also, so wie in der Betriebswirtschaft schon Controlling ein Desasterwort ist, ist hier eben das Wort Kontrolle auch sehr schwierig. Ich entwickle sogar, je stärker ich mich online bewege, sogar entsprechende Rückzugs- und Schutzmechanismen und Störmechanismen. Also ich fange an, auch falsche Dinge zu kommunizieren oder mich aus bestimmten Netzwerken zurückzuziehen. Facebook habe ich zum Beispiel jetzt für mich vor 6 Wochen gecancelt.
Glauben ist das richtige Wort. Das steht halt so mystisch wie eine große Blase im Raum, dass uns da jemand überwacht, ja auch wirklich überwacht hat und wahrscheinlich noch weiter überwacht und niemand so richtig weiß, was das jetzt für Folgen hat.
Das ist das große Problem und ich lehne mich natürlich auch ein bisschen in dem Buch aus dem Fenster, dass ich sage, vielleicht sollten wir diese Debatte auch nicht ganz so heiß führen, wie sie momentan geführt wird. Wir wissen nämlich jetzt auch, dass Snowden nicht nur, dass wir überwacht werden, sondern wir wissen, dass wir seit 10 Jahren überwacht werden. Und die Überwachung der letzten 10 Jahre hätte nach, sag ich mal, der Lesart vieler Anti-Überwachungsaktivisten dazu führen müssen, dass wir alle komplett unfrei jetzt sind und unsere Individualität verloren haben. Ganz offensichtlich ist das nicht der Fall und insofern habe ich dann Hoffnung, dass diese Überwachung, die von der NSA ausgeht, zwar durchaus ein Problem ist, das wir ganz dringend gesellschaftlich adressieren müssen, dass aber wahrscheinlich wir andere Überwachungsprobleme haben, die sehr viel dringender sind.
Also aus meiner Sicht ist der Kern, dass man die Organisationen, die diese Informationen sammeln, nennen wir sie mal Geheimdienste, aber da gibt es ja auch ganz, ganz andere Schattengebilde, dass wir die unter demokratische Kontrolle bekommen. Und das ist der aus meiner Sicht besorgniserregende Punkt, dass eben, weil man versucht, Dinge geheim zu halten, ein etwas paradoxer Zustand auftritt, dass aufgrund dessen die Kontrollierbarkeit dieser Organe nicht mehr stattfindet. Also deswegen muss man wohl tatsächlich die Diskussion führen, ob Geheimdienste und ähnliche Organisationen überhaupt der richtige Weg sind. Und wenn ja, was denn der richtige Weg ist, hier Kontrolle auszuüben. Dass man am Ende eine Kontrolle immer nur über Vertrauensstrukturen und Vertrauensketten machen kann. Wenn das nicht alles offen sein soll, ist auch klar. Und da liegt, glaube ich, der Hase im Pfeffer.
Christoph Kappes und Michael Seemann im Gespräch mit Breitband. Und gleich reden wir darüber, welche Strategien es gegen den Kontrollverlust geben kann.
Ja, analysieren kann man übrigens nicht nur den Kontrollverlust im Netz, sondern auch den Kontrollverlust innerhalb einer Familie. Mit genau diesem Thema hat sich nämlich die Indie-Rock-Band Capital Arms auseinandergesetzt. Land heißt ihr Konzeptalbum und das beschreibt, Zitat, zwischenmenschliche Beziehungen am Beispiel einer zerfallenden Kernfamilie. Tja, wer hätte gedacht, dass man mit so einem Thema ein ganzes Album füllen kann? Wir hören ihr Stück 12 Years.
In the dark it was beautiful. In the dark it made sense. When the sun shone through, it was a lie. It was all just a lie. It was all just a lie.
Capital Arms waren das aus Atlanta, USA. Die Songs gibt die Band übrigens unter einer Creative Commons Lizenz frei, und zwar auf der Musikplattform Bandcamp. Teilen und Kopieren ist damit also erlaubt. Und die Gruppe, könnte man sagen, gibt die Kontrolle über ihre Musik zum Großteil an ihre Fans und Hörer ab.
Ja, und es bleibt ihnen auch nicht allzu viel anderes übrig. Könnte man provokativ im Sinne des Bloggers Michael Seemann sagen, der ein Buch über den Kontrollverlust geschrieben hat, der Titel Das neue Spiel.
Ja, gerade eben ging es im Gespräch mit ihm und dem Medienunternehmer Christoph Kappes darum, wie der Kontrollverlust entsteht und wie er sich auswirkt.
Er meint aber auch, Michael Seemann, dass dieser Kontrollverlust gleichzeitig zu mehr Emanzipation führt, nämlich weil eine neue Art von Öffentlichkeit entsteht. Und ich habe ihn gefragt, worin diese besteht.
Wir alle, wenn wir im Internet unterwegs sind oder mit digitalen Technologien unterwegs sind, sind heutzutage fast immer dabei, Datenbanken zu benutzen. Wenn wir eine Google-Suche machen, benutzen wir eine Datenbank. Im Endeffekt sogar Big Data. Und diese Datenbanktechnologie, die Abfrage einer Datenbank nennt man Query, deswegen habe ich diesen Begriff gewählt. Und unsere Wahrnehmung über die Welt verschiebt sich halt immer mehr dadurch, dass sie durch diese Query strukturiert wird. Ein Beispiel ist natürlich, dass die Wissenschaft heutzutage eben durch die Auswertung großer Datenmengen uns Erkenntnisse vorlegt, die dann eben sozusagen aus einer Query gewonnen wurden. Wir selber nehmen die Welt immer mehr durch die Query wahr, wenn wir die Welt durch unseren Facebook-Stream oder unseren Twitter-Stream oder unseren RSS-Feed betrachten. Und all diese Queries sind sozusagen das neue Ordnungsparadigma. Also während man früher Wissen dadurch geordnet hat, indem man es gesammelt hat, sortiert hat, aussortiert hat, gefiltert hat auf Seite der Sender oder des Archivars, wird heutzutage eben während der Datenbankabfrage wird Wissen sortiert. Das ist das auch, was ich Query öffentlich Öffentlichkeit nenne, weil das natürlich auch die komplette Struktur von Öffentlichkeit verändert. Wir sehen das zum Beispiel jetzt auch gerade an den Problemen, die versucht werden, mit dem Recht auf Vergessen an Google zu adressieren, dass eben Leute plötzlich in einer Query-Öffentlichkeit stehen, die normalerweise nicht in einer Öffentlichkeit stehen. Sie stehen nicht in der Tageszeitung, aber wenn man nach ihrem Namen sucht, dann findet man plötzlich Einträge, die dem einen oder anderen vielleicht nicht so genehm sind. Das ist auf jeden Fall ein Teil dieses Paradigmas, in dem wir momentan leben und in dem wir zunehmend leben.
Auf den ersten Blick scheint mir das richtig, dass bei digitalen Systemen der Zugriff immer über Suchabfragen geschieht und bei massenhaften Daten natürlich die Kenntnis dieser Suchabfrage der Schlüssel zur Information ist oder zu Wissen. Auf der anderen Seite war das immer schon so, wenn ich es organisatorisch betrachte, dann konnte ich auch einem Archivar in einem Spiegelarchiv sagen, hol mir mal bis morgen Mittag ein Dossier, und dann war das nichts anderes als Select All Where ist, ja? Und dann hat er mir am nächsten Tag die Record-Sets gegeben, um es mal Datenbank SQL-mäßig auszudrücken. Also da hat sich vielleicht organisatorisch gar nicht so viel verändert. Was Michael Seemann sagt, ist, dass es nicht mehr über die auf das Archiv ankommt, weil das quasi jeder hat, sondern auf die Kenntnis, wer hier der richtige Bibliothekar ist und nach welchen Verfahren man dort durchfindet, und dass es nicht mehr hierarchisch organisiert ist. Und das ist, glaube ich, richtig.
Inwiefern ist es denn aber eine Emanzipation, wenn die großen Internetunternehmen beispielsweise über die Suchalgorithmen entscheiden und damit ja auch darüber, was ausgespuckt wird aus der Maschine?
Ich glaube, dass es eines der wesentlichen Probleme sein wird, die wir in Zukunft zu adressieren haben. Ich halte das für ein sehr, sehr viel größeres Problem als die Datenschutzfragen, mit denen wir uns momentan beschäftigen. Denn damit lässt sich natürlich tatsächlich Politik steuern, also Demokratie steuern. Und wir müssen Mechanismen finden, tatsächlich Queries zu kontrollieren. Das Interessante daran ist aber, dass man nicht einfach Institutionen hinstellen kann, die Queries kontrollieren. Wir sehen momentan, dass eben der Staat genau daran scheitert und dass diese Versuche eigentlich eher das Gegenteil dessen bewirken, was wir eigentlich wollen. Meine These in dem Buch ist, dass wir Queries brauchen, die Queries kontrollieren.
Christoph Kapp, ist Queries, die Queries kontrollieren?
Das gibt's bei mir nicht. In meiner Welt gibt es menschliche Akteure, und man kann meinetwegen auch künstliche Akteure einführen, wie Computer oder Sicherheitsgurte. Aber wenn wir mal in der normalen Welt bleiben, dann sind es Menschen, die handeln. Und eine Software, die eine Software kontrolliert, da würde ich den Begriff so nicht wählen. Ich rechne Algorithmen immer Menschen zu und sozialen Systemen, die diese Algorithmen erzeugen. Es gibt sicherlich eine Gefahr immer dann, wenn es zu so einer Klumpenbildung kommt bei Monopolen und Oligopolen. Das ist bei Facebook und das ist bei Google so. Man weiß nicht, wie die sich auf Dauer verhalten. Mich hat ein Satz mal beeindruckt, der war von Hans Magnus Enzensberger im Kurs Büchern 1975, war es, glaube ich, dass wir uns damit abfinden müssen, dass Menschen manipulieren und dass Organisationen manipulieren. Manipulation ist ein normaler Zustand. Wichtig ist, dass jeder manipulieren kann und jeder die Möglichkeit hat, Gehör zu finden, um auch manipulieren zu können.
Die Query-Öffentlichkeit kann zu mehr Emanzipation führen, meinen der Blogger Michael Seemann und der Medienunternehmer Christoph Kappes im Breitbandgespräch. Aber die Frage der Kontrolle der großen Internetplattformen, die bleibt.
Ja, also es mag ja tatsächlich sein, dass wir emanzipierter agieren können, aber unser Leben wird auch zunehmend immer durchkommerzialisierter durch Plattformen im Netz. Und außerdem gibt es auch kaum noch Nischen, die nicht digital erfasst sind. Das ist wohl ein weiterer Aspekt dieses Kontrollverlusts,
den man auch durchaus kritisch sehen kann. Ja. Das gesamte Gespräch können Sie nachhören auf breitband.deutschlandradiokultur.de. Dort gibt es auch den Link zum Buch, das neue Spiel, das heute erscheint. Bei Orange Press, 256 Seiten, kostet 20 Euro und man kann es aber in digitaler Form kostenfrei erwerben.
Ja, jetzt machen wir weiter auch mit fast kostenloser Musik. Die kommt von einem dänischen Musiker, der ganz offensichtlich ruhige Töne bevorzugt. Kasper Rasmussen produziert Songs mit sanften elektronischen Sounds und ja sehr behutsamen Gitarrenklängen. Und die stellt er zum Zahl-was-du-willst-Preis ins Netz. Ende September hat er so zwei neue Stücke veröffentlicht. Darunter ist auch dieser Song hier, Blood Wall.
Standing on.
Medien und Meinungen.
Heute mit Tim Wiese.
Hallo ihr beiden.
Breitband für alle. Und damit ist nicht diese Sendung gemeint, sondern ein mehr oder weniger schnelles Internet. Das soll es nämlich bald endlich flächendeckend geben, und zwar hier in unserem Land. Dafür will die Netzallianz Deutschland sorgen. Die besteht aus Bund- und Telekommunikationskonzernen. Und in dieser Woche hat die Allianz das zweite Mal getagt. So, Tim, jetzt ist natürlich die Frage, was ist dabei rausgekommen?
Ja, bis 2018 soll man überall einigermaßen rasend und nicht mehr ruckelnd durch das Netz surfen können. Das ist das große Ziel. Und dafür wollen die Telekommunikationsunternehmen allein im nächsten Jahr 8 Milliarden Euro in den Ausbau der Glasfasernetze investieren. Damit könnten schon einmal 80% der Haushalte schnelle Datenverbindungen bekommen. Aber auch den übrigen macht der zuständige Minister Alexander Dobrindt Hoffnung.
Den weiteren darüber hinausgehenden Ausbau, also von 80% auf 100%, der muss begleitet werden mit einer Förderung, die wir von Seiten des Bundes zur Verfügung stellen wollen.
Das Geld dafür will Dobrindt mit der Versteigerung von Mobilfunkfrequenzen einnehmen. Die bietenden Telekommunikationsunternehmen sollen sich zudem verpflichten, erst einmal ländliche Gebiete mit schnellen LTE-Funknetz zu versorgen. So könnte die Breitbandlücke geschlossen werden. Für Vodafone-Chef Jens Schulte-Bockum geht das soweit auch in Ordnung. Allerdings würden die Unternehmen für die Frequenzen dann keine riesigen Summen zahlen, sagt er. Deshalb fragt sich unter anderem die medienpolitische Sprecherin der Grünen, Tabea Rösner, woher denn stattdessen die fehlenden Milliarden für den Netzausbau kommen sollen.
Ja, das fragen wir uns auch, und das werden wir vor allem hier auch bei Breitband gespannt verfolgen. Dazu verpflichtet uns schon allein der Name dieser Sendung. Auch bei der Buchmesse in Frankfurt geht es längst um Digitales. E-Books sind mittlerweile ein großer Markt, und diesen Markt wollen die Verlage schützen, und zwar vor illegalem Kopieren. Wie soll das funktionieren, Tim?
Ja, deutsche Verlage wollen zu diesem Zweck mit dem US-Unternehmen Digimar kooperieren. Die Amerikaner sollen einschlägige Tauschbörsen nach illegalen Kopien durchforsten. Dafür verwenden die Raubkopiejäger-Titellisten der Verlage. Eigentlich bietet Digimark auch das sogenannte Wasserzeichenverfahren an. Also E-Books werden digital markiert. So lässt sich dann der ursprüngliche Käufer eindeutig identifizieren. Dieses Verfahren soll laut Buchbranchenverband MVB aus Gründen des Datenschutzes nicht zum Einsatz kommen. Heise Online berichtet aber, dass es trotzdem deutsche Verlage gebe, die ihre E-Books markieren. Allerdings verwendeten diese ein System, das vom Fraunhofer-Institut entwickelt wurde.
Ja, während sich einige Verlage offenbar um den Datenschutz sorgen, hatte der BND anscheinend keine Probleme damit, unsere Daten an die NSA weiterzuleiten. Iconal ist das große Schlagwort der Woche. Das steht nochmal wofür genau?
Ja, das war der Codename einer Kooperation zwischen BND und NSA zwischen 2004 und 2008. Das geht wohl aus geheimen Unterlagen hervor, die dem Rechercheverbund von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung vorliegen. Sie belegen angeblich, dass der BND an einem der größten Internetknoten der Welt, dem D-Kix in Frankfurt, Daten abgegriffen und an die Amerikaner weitergeleitet hätte. Daten deutscher Staatsbürger sollten dabei eigentlich herausgefiltert werden. Nur hat das anscheinend nicht so ganz funktioniert. Dass der BND auf den Internetknoten zugreift und die NSA versorgt, darüber wird schon eine ganze Zeit spekuliert. Deshalb habe ich auch schon mal im letzten November bei D-Kix Geschäftsführer Harald Summer nachgefragt. Was der dann über die Sicherheit des Internetknoten sagte, klang dann doch etwas anders, als die Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung ergeben haben.
Da kann man sich nicht reinhacken. Das sind hochkomplexe Systeme, die aber nur von uns verwaltet werden und wir kooperieren nicht mit der NSA.
Sollte es aber ein Kabel zum BND geben, dann gelangen vielleicht ja die Daten unter Umständen dann über den BND zur NSA.
Das müssen Sie den BND fragen.
Ein legendärer O-Ton. Und ich würde sagen, ein Nein klingt anders. Die Bundesregierung schweigt dazu übrigens beharrlich, und zwar, wie es heißt, aus grundsätzlichen Erwägungen.
Was heißt das überhaupt?
Was grundsätzliche Erwägungen? Überhaupt macht sich ein ziemliches Desinteresse breit. Und Falk Steiner, zuständig für Digitales im Hauptstadtstudio des Deutschlandradios, hat das zu folgendem Kommentar veranlasst.
Nachdem die Aufregung über die britischen und US-Nachrichtendienste groß war, die teils kalkulierte, teils echte Empörung hochschlug, ist es nun ruhiger. Fast schon beängstigend ruhig, denn bislang gibt es eigentlich nichts, was wirklich aufgeklärt ist. Nicht, was genau die NSA tut, nicht, was die deutschen Dienste tun und nicht, wer dafür verantwortlich ist. Und eines gibt es schon gar nicht, Lösungen. Und das hat einen einfachen Grund. Die Bundesregierung hat das Interesse daran verloren. Die aktuellen Krisen der Welt, ob Ostukraine oder Nordirak und Syrien, sie beherrschen die Nachrichtenlage und vermitteln das Gefühl, brauchen wir die Geheimdienste nicht doch? Selbst wenn man zu einem Ja kommt, muss man sich fragen, aber so? Auch wenn nicht jede Befürchtung sich bewahrheitet hat, ist in den vergangenen Monaten klar geworden, dass die Nachrichtendienste eben keine parlamentarisch gut kontrollierten und rechtlich einwandfrei agierenden Behörden sind, sondern ein bemerkenswertes Eigenleben entwickelt haben, das nur zu oft zu gern von verantwortlichen Politikern geduldet wird. Was fehlt, ist die schonungslose Bestandsaufnahme. Dürfen Geheimdienste das, was sie getan haben? Wenn ja, ist das richtig? Wenn nein, wie kann man sie daran hindern? Die Abgeordneten im Untersuchungsausschuss stoßen bei dieser Aufgabe, die durchaus in ihrem parlamentarischen Auftragsprofil enthalten ist, schnell an die Mauer des Schweigens der Bundesregierung. Der Bundesregierung, deren Protagonisten im vergangenen Jahr viel versprachen und tatsächlich nichts davon erreichten. Und sich jetzt öffentlich mit Spitzfindigkeiten versuchen herauszureden. Der NSA-Untersuchungsausschuss geht seiner Arbeit nach. Aktenstudium und Zeugenvernehmungen, beides zusammen, bringt nun die ersten Neuigkeiten über die Vorgänge auch beim BND ans Licht. Es wäre zu wünschen, dass die Bürger sich für seine Arbeit interessieren würden.
Ein Kommentar von Falk Steiner. Ja, und vielen Dank an dich, Tim, für diese Medien und Meinungen. Alle Links dazu gibt es auf breitband.deutschlandradiokultur.de. Und dort finden Sie auch Musik von einem Mann, der einfach sein Ding macht, Just Doing My Thing. Das steht ganz oben auf der Webseite von Ewan Jarvix und das sagt schon ziemlich viel.
Ja, der Amerikaner ist absoluter Do-It-Yourself-Fan. Handmade, thoughtful, quirk-Pop, so beschreibt er seine Musik. Handgemachte, nachdenkliche, verschrobene Popmusik also. Wir hören This Cast. Basket Glass.
Besprechung.
Vernetzte Computertechnik und Elektronik sind mittlerweile so gut wie in jedem Lebensbereich angekommen, im Auto, im Kühlschrank und natürlich auch im Telefon. Aber es gibt da etwas, das wir immer, also zumindest fast immer am Körper haben und das noch nicht vernetzt ist. Man höre und staune, nämlich unsere Kleidung. Hosen, Jacken und Hemden, die sind absolut dumm und analog, um es mal in der Smartphone-Metapher zu bezeichnen.
Aber nicht mehr lange, muss man dazu noch betonen, denn Sensoren und Computer werden immer kleiner, stromsparender und billiger. Und da ist die Verschmelzung von Technik und Textilie ja auch eigentlich nur noch eine Frage der Zeit. Schon heute gibt es tragbare Elektronik und sogenannte Fashion-Tech, also Technikmode. Datenhandschuhe zum Beispiel, mit denen kann man Musik machen, oder Skihelme mit integriertem Display.
Ja, und man kann auch schon heute mit leuchtenden LED-Jacken auf dem Fahrrad durch die Nacht fahren. Genau das macht Thomas Gnam mit seiner Designer- und Künstlergruppe Trafopop.
Und außerdem veranstaltet er an diesem Wochenende das Wear It Festival, eine Mischung aus Konferenz, Workshop-Reihe und Party zum Thema tragbare Elektronik. Und ich habe ihn vor der Sendung getroffen und wollte wissen, was ihn denn an dem Thema Wearable Electronics besonders reizt. Ist es die Technologie, das wirtschaftliche Potenzial oder die künstlerischen Möglichkeiten?
Wir haben den Fokus stark auf die künstlerische Forschung gelegt. Das heißt, wir haben Leute ausgesucht für unser Festival, die an interessanten Konzepten arbeiten, die aber umgesetzt sind und funktionieren, aber weniger uns gerichtet an eine kommerzielle Vermarktbarkeit der Produkte. Der Vorteil für uns ist, dass wir die ganz frühen Phasen von Projekten, die vielleicht erst in ein paar Jahren kommerziell nutzbar sind, jetzt schon für uns entdecken und weiter ausbauen können.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel der Datenhandschuh von Hannah Penner-Wilson. Das ist ein Kickstarter-Projekt, das wurde in London gelauncht. Der fühlt sich eigentlich an wie ein Stoffhandschuh. In den Textilien sind leitbare Elektronik, Handarbeit eingearbeitet. Ich habe hier meinen Mikrocontroller am Handgelenk, den sehe ich auch. Da kann ich sehen, aha, hier ist ein Sensor, da ist die Batterie. Ich würde aber trotzdem behaupten, dass dieser Datenhandschuh einer der besten auf der Welt ist. Der leitet elektronischen Strom und kann eben die Verbiegung der Finger und die Haltung der Hand abmessen und kann dann mit meinen Gesten Musik steuern, Malprogramme, verschiedene Dinge. Das wäre jetzt zum Beispiel ein Projekt, wo ich sagen würde, das ist wirklich High-End. Das ist aber noch nicht in der Industrie angekommen. Das sind Leute, die kann man einfach über Twitter persönlich anschreiben, mit denen kann man zu seinem Festival einladen, die Entwickler selbst. Das sind keine Marketing-Leute, sondern das sind wirklich die Leute, die das machen. Es gibt auch andere, zum Beispiel aus London. Da hat die Becky Stewart mitgearbeitet. Das Projekt heißt Human Harp. Und da haben die einen Anzug entwickelt, der mittels Stahlseilen in die Brooklyn Bridge eingehängt wurde und somit die gesamte Brücke in ein Instrument verwandelt hat, in eine Harfe. Das ist jetzt ein Beispiel für ein Projekt, was halt nur einmal existiert, nur für einen bestimmten Zweck, aber was unglaublich viel Inspiration liefert an Leute, die eben da auch tätig sind. Dass man jetzt mal überlegt, wie plötzlich kann ich über diese tragbare Technologie meinen Körper so weit ausbreiten, dass der zur ganzen Brücke wird.
Total faszinierend, aber das ist jetzt natürlich ein sehr künstlerischer Aspekt. Ja. Ich würde noch gerne mal so die funktionale Ebene beleuchten. Also okay. Wie sinnvoll ist es denn, Kleidung und Computer zu vereinen? Warum brauchen wir das überhaupt? Ist das eine neue modische Entwicklung oder geht es darum, auch eine neue Art von Funktionskleidung zu entwerfen? So nach dem Motto, Jacken müssen nicht nur atmungsaktiv und schmutzabweisend sein, sondern auch noch elektronisch erweitert mit Sensoren und Computern.
Da gibt es sehr, sehr viele Funktionen. Das ist so ein bisschen, als würde man nach der Funktion von Textilien im Generellen fragen. Das reicht von Funktionswesten für Feuerwehrleute, die dann eben der Zentrale übermitteln, wie ist der Zustand der körperliche von diesem Feuerwehrmann, wie ist der Puls, wie ist die Temperatur. Es wird alles automatisch ermittelt. Es geht über Schrittzähler, über diesen Lifestyle-Charakter. Es bedeutet im Prinzip, das Kleidungsstück, was ich anhabe, das definiert ja meinen Körper nach außen hin in jedem Fall sowieso zu 90%. Wenn wir uns heute auf der Straße zum Beispiel umsehen, dann sehen wir eigentlich nur Textilien und Kleidung. Das bedeutet, alles, was ich am Körper trage, teilt den anderen Leuten eine gewisse Message über mich mit. Und in diesem Konzept kann halt Technologie einen großen Faktor spielen.
Ist es denn so, dass durch die Technik diese Kommunikation nach außen einfach expliziter wird, weil eben Daten auch gesendet werden und nicht nur der visuelle Eindruck von, ich habe jetzt eine Lederjacke von so und so, ja, dem Label und deshalb gehöre ich dieser Gruppe an, sondern ich habe Sensoren in meinem, in meiner Kleidung, die nach außen hin vielleicht zu Twitter oder zu anderen sozialen Netzwerken noch Informationen sendet und noch mehr über mich preisgibt, um mich zu positionieren in der Welt.
Ja, das ist natürlich sehr interessant. Die Persönlichkeit, klar, die kann ich damit mehr ausstrahlen. Wir bauen ja solche Jacken mit unserem Trafopop-Projekt und wir haben diese LED-Jacken, binden wir jetzt langsam alle ans Internet an und da entstehen natürlich neue Fragen, was ist mit den persönlichen Daten, die Jacke weiß plötzlich, wo ich bin und so weiter, aber andererseits auch neue Möglichkeiten. Vielleicht kann die Jacke anderen mitteilen, was gerade mein Status ist, vielleicht ob man mich ansprechen soll oder nicht, oder vielleicht kann ich meine Jacke so konfigurieren, dass sie jeden Tag anders aussieht. Das trägt dazu bei, dass andere mich anders wahrnehmen. Wie das geschieht, ob das über LEDs, Leuchtelemente oder über irgendwie eine unsichtbare Frequenz funktioniert, wo sich zwei Jacken dann zusammenfinden können. Vielleicht vom selben Hersteller oder so. Diese Fragen wollen wir eigentlich rausfinden auf unserem Festival, im Gespräch mit den Leuten, die auch an sowas arbeiten. Das ist spannend und vielleicht ist es wirklich so, dass man in Zukunft seine Jacke auch danach aussucht, welche Software da drauf läuft.
Vielen Dank für das Gespräch, Thomas Gnahm vom World Festival. Das findet übrigens heute und morgen in Berlin statt, genauso wie die MeshCon, ein weiteres Festival zum Thema tragbare Technologie. Links zu beiden Veranstaltungen finden Sie bei uns im Netz auf breitband.deutschlandradiokultur.de.
Wäre das eigentlich was für dich, wäre so eine vernetzte Jacke?
Du wirst jetzt überrascht sein, ja.
Warum?
Und zwar, das klingt jetzt so ein bisschen fatalistisch, aber ich sage mir, ob ich jetzt mein Smartphone in der Jacke trage und das Signale aussendet und alle kriegen es mit oder ob es dann in der Jacke drin ist, das macht jetzt auch keinen großen Unterschied mehr. Ich frage mich aber, weil ich dafür zu Hause zuständig bin, Christian, wie wäscht man sowas?
Das ist ein guter Punkt. Vielleicht ist sie denn so schmutzabweisend, dass man gar nicht mehr waschen muss.
Ich dachte, du weißt das. Ja, und du, was meinst du?
Ja, also ich finde halt vor allen Dingen diesen Teil auch spannend, wenn man sich vorstellt, man könnte so eingearbeitete Solarpaneele haben oder dass Körperwärme und Bewegungsenergie in Strom umgewandelt werden könnte, womit man dann sein Smartphone laden könnte. Das finde ich total spannend. Und all diese Anwendungsprojekte, Fälle, die sollen auch bald auf der Wear It Berlin Plattform dokumentiert werden. Das ist auf jeden Fall spannend.
Und wahrscheinlich gibt es dann auch, wenn es dann mal soweit ist, die passenden Waschmaschinen dazu.
Bestimmt. Ja.
Thomas Gnahm hatte im Interview, Sie erinnern sich, einen Datenhandschuh für Musiker erwähnt und genau den werden wir jetzt in Aktion hören. Passend zu unserem Wearable Electronics Thema geht es jetzt nämlich weiter mit der britischen Sängerin, Komponistin und Datenhandschuh-Künstlerin Imogen Heap.
Ja, und mit ihren MyMu Gloves kann sie zum Beispiel diverse Synthesizer und Schlagzeug-Sounds manipulieren. Mit einer Finger- oder Handbewegung geht das. Den Song Me the Machine, den hören wir schon im Hintergrund, hat Imogen Heap mit diesem Datenhandschuh komponiert.
Überwachung ist eines der Überthemen unserer Zeit eigentlich. Was wurde alles darüber geredet, debattiert und geschimpft in der Post-Snowden-Ära? Und was hat es gebracht? Nicht viel. Überwacht wird immer noch. Und während der Kontrollverlust zunimmt, sinkt das Vertrauen in Unternehmen und Staaten.
Ja, und was auch weniger wird, zumindest gefühlt, ist der Widerstand und die öffentliche Empörung. Das mag auch daran liegen, weil das Überwachungsthema wirklich sehr abstrakt ist und auch keine unmittelbaren Folgen erkennbar sind. Wie kann man also Überwachung erfahrbar machen und den Menschen die Auswirkungen klar machen? Diese Frage versucht derzeit ein Theaterstück zu beantworten, allerdings nicht auf einer Bühne, sondern auf den Straßen Berlins.
U-Turn heißt die Inszenierung, die unter anderem von den Reportern ohne Grenzen unterstützt wird. Im öffentlichen Raum werden die Besucher mittels versteckter Hinweise und Handy anrufen, dabei durch dunkle Straßen geleitet.
Ja, und was als spannende Schnitzeljagd beginnt, entpuppt sich ganz schnell als gruseliges Überwachungsexperiment. Unser Kollege Moritz Metz war dabei.
Es ist ein ganz normaler Frühabend an der Invalidenstraße in Berlin, ganz nah am Hauptbahnhof und dem Hamburger Bahnhof. Touristen, Menschen, die von der Arbeit nach Hause gehen und Autos, die im Stau stehen. Ich warte hier an einer Stelle, die mir per E-Mail genannt wurde und habe mein Handy angeschaltet und tatsächlich läutet's. Ja.
Herr Metz?
Ja?
Herr Metz, an dem Schild in Ihrer Nähe finden Sie einen Hinweis.
Gut. Okay, hinter dem Schild ist tatsächlich eine Plastiktüte aufgehängt. Ein Umschlag ist da drin. A4 und eine kleine Taschenlampe. Funktioniert.
In dem Umschlag finden sich verschiedene Papiere und Instruktionen, wo ich als nächstes hingehen soll, zu einer Brücke.
Ich bin da jetzt mal hingelaufen, habe währenddessen noch die Zettel studiert, die mit in der Mappe lagen. Das sind so Gesprächsprotokolle über Stasi-Verhöre und aber auch Informationen, wie viele Handys heutzutage so abgehört werden. Und tatsächlich hängt jetzt hier an diesen Brückenpfosten eine Klarsichthülle mit einem weiteren Zettel.
Die Schnitzeljagd läuft ab wie neulich beim Kindergeburtstag meiner Tochter. Nur dass hier Informationen dabei sind zum obersten Gericht der ehemaligen DDR, an dessen Gebäude ich gerade vorbeilaufe und wie viele Todesurteile dort gefällt wurden. Dann wieder ein Anruf.
Mein Telefon läutet wieder. Ja?
Ihre Tochter ist nicht erreichbar. Es geht ihr gut.
Woher wissen die, dass ich eine Tochter habe? Ich habe schon wirklich das Gefühl, mich verfolgt jemand. Wenn ich mich jetzt hier so umdrehe, ich laufe auch mittlerweile so komisch gehetzt.
Es wird langsam dunkel in Berlin-Mitte. Die Umschläge leiten mich zu weiteren Stationen. Auf den Zetteln Recherchen und Originaldokumente zu Geheimdiensten, Stasi, NSA, BND, Mossad, Interviews mit unschuldig Überwachten wie einer Frau, die am Flughafen festgehalten wurde. In einer dunklen Gegend von Plattenbauten, auf deren Dächern seltsame Antennen stehen, läutet wieder das Telefon.
Ja?
Herr Metz, an der Bushaltestelle warten Sie, bis Sie konkrete weitere Anweisungen erhalten.
Ich warte an einer Bushaltestelle. Eine Minute, zwei, fünf. Je mehr Zeit vergeht, desto unheimlicher werden die wenigen, eigentlich unauffälligen Passanten.
Das war nur ein Fahrradfahrer mit einer defekten Speiche, die ein bisschen klappert.
Plötzlich tritt in Windeseile ein Mann auf mich zu und steckt mir einen Kopfhörer ins Ohr.
Jetzt ist er wieder mit dem Fahrrad verschwunden.
Beim Weiterlaufen höre ich einen Radiobeitrag des Kollegen Falk Steiner. Es geht um den NSA-Untersuchungsausschuss, der kürzlich tagte, und um die Rolle des Bundesnachrichtendienst. Am Ende eines Fußwegs öffnet sich der Blick auf ein monströses Bauwerk.
Diese Ansicht des Gebäudes kannte ich noch gar nicht. Das ist die neue Zentrale des Bundesnachrichtendienstes und von hier hinten sieht es wirklich enorm groß aus.
Ich soll jetzt einmal um das öffentlich präsente BND-Raumschiff herumlaufen. Ganz allein im Dunkeln erblicke ich auf einer Parkbank eine Person mit Maske.
Guy Fawkes, also der Mann mit der Anonymous-Maske.
Die Überwachungsgeisterbahn nimmt an Fahrt auf. Ich soll nun die U-Bahn nehmen, in den Stadtteil Wedding. Viele Passagiere wirken wie Schauspieler.
Verlassen Sie den U-Bahnhof in Wedding am Ausgang in Richtung Fahrtrichtung, überqueren Sie die Müllerstraße, gehen Sie in den Park hinein. Auf dem Schild am Ende des Weges finden Sie eine Nachricht.
Warten Sie dort.
Da warte ich also.
Es ist stockfinster im Park, nur ein paar Laternen leuchten gelb. Wieder vergehen die Minuten.
Herr Metz?
Ja? Plötzlich packt mich eine Hand am Oberarm.
Kommen Sie mit.
Der Mann trägt Jeans und Kapuzenpulli. Mit festem Griff zieht er mich hinter ein automatisches Gittertor. Wir laufen eine dunkle Einfahrt herunter.
Das Krematorium Wedding.
In einem unterirdischen Saal ist ein Verhörtisch aufgebaut. Ich werde auf einen Hocker gesetzt. Eine Schreibtischlampe blendet mein Gesicht und schützt das des Überwachers. Sein Blick fixiert mich, ein Machtspiel. Nach einer Viertelstunde Stille werde ich allein gelassen. Auf dem Tisch hinterlässt der Mann eine Akte, es sind meine Online-Spuren. 4 Seiten Fotos, registrierte Domains, Schulbildung, Wohnadresse, Reisen, Social-Media-Kontakte, Teilnahme an Demonstrationen, Aussagen gegen Überwachungstechniken. Zielperson ist Reporter und Mitarbeiter bei Breitband und fällt dort auch immer wieder durch kritische Beiträge auf. Hallo. Dann erlöst mich Regisseurin Christiane Mudra aus dem Krematoriumskeller. Sie hat meine Akte zusammengestellt.
was Sie jetzt gerade aus den Akten zitiert haben, das ist natürlich, spielen wir dann ein bisschen mit so Zuordnungen, wie es dann Regime und Dienste auch machen. Einfach nur, um zu zeigen, wie leicht man solche Informationen dann in einen völlig anderen Kontext setzen kann. Das sind ja Erfahrungen, die zum Beispiel Leute mit Stasi-Erfahrung beschreiben oder auch Leute, die vom Verfassungsschutz überwacht wurden, dass als sie ihre Akten gesehen haben, sie gesagt haben, das ist ein völlig verzerrtes Bild von mir. Das bin ich nicht. Aber man kann es natürlich so hindrehen.
Wie bei jeder Theaterpremiere gibt es danach einen Umtrunk mit den Machern. Ich treffe auch meinen Verhörspezialisten und erfahre, er hat mich nicht nur abgeführt, sondern von Anfang an ständig beschattet, verfolgt, überholt auf offener Straße. Ich habe es nicht bemerkt, aber gefühlt.
Ja, und wahrscheinlich braucht man dann wirklich ein Glas Wein hinterher. Klang ja echt gruselig. Moritz Metz hat das Überwachungsexperiment U-Turn begleitet und das Ganze läuft noch bis zum 19. Oktober in Berlin. Links zur Inszenierung finden Sie bei uns auf breitband.deutschlandradiokultur.de.
Ja, ich finde das auf jeden Fall ganz, ganz großartig, denn so wird auch nicht nur so ein abstraktes Thema wie Überwachung endlich mal auch erfahrbar, sondern die Macher zeigen auch gleichzeitig noch, welches Potenzial modernes Theater haben kann, wenn es mal die Bühne verlässt. Also ich würde da wirklich gerne mitmachen. Aber leider ist es schon ausverkauft, hat mir Kollege Moritz Metz erzählt.
Apropos Theater, darum geht es auch gleich hier weiter. In Deutschlandradio Kultur bei Rang 1, dem Theatermagazin, da gibt es unter anderem eine Würdigung des verstorbenen Schauspielers Gerd Voss. Und das war's mit Breitband für diese Woche. Es verabschieden sich Vera Linz und Christian Grass.
Genau, und zum Schluss widmen wir uns nochmal dem Rock'n'Roll. Den zelebriert nämlich Johnny B. Zero aus Innsbruck mit einer Prise Folk und Blues. Mayday heißt das neue, unter einer Creative Commons Lizenz bereitgestellte Album. Daraus hören wir das Stück I'm Missing Your Eyes. Tschüss.
Tschüss.
I am sleeping inside. The fact that you're gone so soon. Just with the summer all so soon. Only the coldest times are left. And you, you're so proud and sexy girl. And I'm so talky sometimes. Though I'm afraid of losing you with no smart movement now. So sweet the moment, so sweet the hour when I met your eyes for the first time that night. That's why I want you now. Never loved the place, never loved the town, but now that I found you, love mine. I'm missing your eyes, I'm missing your eyes, I'm missing your eyes now. Why I